Deutschlandfunk. Hintergrund.
Im Schatten von Gaza. Israel und der Ukraine-Krieg. Von Sabine Adler.
Der 25. Februar 2022 war für die junge Russin Miriam Grant Parfenov ein Wendepunkt. An jenem Tag kehrte sie Moskau den Rücken.
Ich bin am 25. Februar 2022 aus Russland ausgereist. Gegen 5:30 am 24. hatte ich mitbekommen, dass der Krieg begonnen hat. Und um 7 Uhr morgens habe ich mein Flugticket für den nächsten Tag gebucht. Ich möchte nicht Teil eines faschistischen Regimes sein.
Die 32-Jährige trägt über ihren roten Locken ein Tuch. Ein Glaubensbekenntnis, denn sie ist Jüdin und konnte somit sicher sein, dass Israel sie aufnehmen würde. Auch Anna Scharova lebt in Israel. Schon vor 25 Jahren machte die Ukrainerin die Aliyah, wie die geplante Übersiedlung von Juden nach Israel genannt wird. Doch der Kontakt mit dem Land ihrer Geburt ist nie abgerissen. Ihre Freunde gehörten 2014 zu den Demonstranten auf dem Maidan in Kiew. Als es dort Tote und Verwundete gab, wollte sie helfen und holte verletzte Ukrainer zur medizinischen Behandlung nach Israel.
Zu Beginn der Invasion im Februar 2022 waren alle Leute wieder zusammen. Wir haben erneut Hilfsgüter gesammelt. Alles war sofort wieder einsatzbereit.
2022, als Russland die Ukraine überfiel, verzeichnete Israels zentrales Statistikbüro 73.000 Einwanderer. 20% kamen aus der Ukraine und fast 60% aus Russland, also dreimal mehr. Doch die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer, 2/3, zogen schon bald wieder fort. Inzwischen kommt kaum noch jemand, denn es hat sich in der Ukraine herumgesprochen, dass wer nicht jüdisch ist, in Israel nur schwer eine Arbeitserlaubnis, Krankenversicherung und finanzielle Unterstützung erhält. Doch auch zwischen ukrainischen und russischen Juden gibt es Unterschiede. Schmerzliche, wie Miriam Grant Parfenov aus Moskau feststellte.
Die meisten Kinder aus der Ukraine kamen ohne ihre Väter. Sie hören die russischen Kinder von ihren Vätern erzählen. Oder dass sie in den Sommerferien zu ihren Großeltern fahren können, was für die ukrainischen Kinder schon aus Sicherheitsgründen unmöglich ist.
Anna Scharova hat schon 2014 seit dem Krieg in der Ostukraine die Hilfsorganisation Israelische Freunde der Ukraine mitgegründet. Sie musste erleben, dass Israel sehr unterschiedlich auf Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine reagierte. In der Zivilgesellschaft sofort mit großer Hilfsbereitschaft. Bei der Regierung sowohl unter Naftali Bennett wie später unter Benjamin Netanyahu dagegen gab es kaum Solidarität mit dem überfallenen Land.
Ob unter Bennett oder Netanyahu, da hat sich nichts verändert. Am 9. Mai hat Netanyahu Putin noch zu seinem erneuten Amtsantritt nach der Wahl gratuliert. Und wir Aktivisten haben Protestaktionen vor der Knesset und vor den Residenzen der israelischen Spitzenpolitiker veranstaltet, weil die sich geweigert haben, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen.
Das Anu-Museum, Anu heißt wir, ist derzeit das modernste Museum Tel Avivs. Es ist den jüdischen Menschen weltweit gewidmet. Häufig finden hier Veranstaltungen statt, unter anderem für russischsprachige Juden in Israel. Anna Scharova und Miriam Grant Parfenov nehmen regelmäßig daran teil. Nach Russlands Überfall auf die Ukraine diskutierte man hier oft, auf welcher Seite der Geschichte Israel eigentlich steht. Denn die Behörden behandelten die Flüchtlinge aus der Ukraine stiefmütterlich. Es wurde eine Höchstzahl von Menschen, die einreisen durften, festgelegt und ein Guthaben von 10.000 Schekel, umgerechnet 2.500 Euro, als finanzielle Absicherung verlangt. In der russischsprachigen Community war man überzeugt davon, dass sich die Regierung nicht mit Russland anlegen wollte. Diese Vorsicht gegenüber Moskau erklärt der Politologe Michael Pelivert mit Sicherheitserwägungen. Er erinnert an Putins unmissverständliche Drohungen kurz nach der Invasion, weshalb Jerusalem auch jegliche Art von Waffenhilfe an die Ukraine ausschloss.
Die Beziehungen zwischen Russland und Israel sind sehr schlecht. Es gibt praktisch keine. Nur einzelne politische und militärische Kontakte, wenn es um die Nutzung des syrischen Luftraums geht. Allerdings kann Russland Israel großen Schaden zufügen, wenn Moskau beispielsweise dem Iran S-400 Flugabwehrraketen liefert. Es herrscht Konsens, sich besser nicht mit Russland anzulegen.
Das gilt umso mehr seit dem 7. Oktober 2023, als die Terrororganisation Hamas und andere militante palästinensische Gruppen ein Blutbad in israelischen Militärstützpunkten und Grenzorten entlang des Gazastreifens anrichteten. Das Land, das so groß wie Hessen ist, kann es sich nicht leisten, auch noch Russland als Gegner zu haben, der womöglich zusätzlich Israels alte Feinde mit Waffen versorgt. Russlands großes Ziel sei es, Israel, vor allem aber die USA, schwach aussehen zu lassen. Die stete russische Propaganda, die sich mit dem Gazakrieg noch einmal verstärkte, zeigt Wirkung. Der Politikwissenschaftler stellt inzwischen auch in der israelischen Gesellschaft offene Bewunderung für Wladimir Putin fest.
Es gibt nicht wenige Leute, vor allem Rechte, die denken, dass Israel mit ebenso eiserner Hand regiert werden sollte wie Russland unter Putin. Dann hätte Israel mit seinen Feinden längst aufgeräumt.
Der 42-jährige Politologe hält auch Vorträge im Anu-Museum. Die Initiative für den Neubau des jüdischen Museums kam von der Nawat-Stiftung. Es ist quasi ihr Flaggschiff. Geleitet wird die Stiftung von Olga Dolburt, die aus Russland stammt, aber ukrainischer Nationalität ist. Die Stiftung setzt sich für die russischsprachigen Bürger Israels ein und hat sich der Förderung liberaler Werte und dem Schutz der israelischen Demokratie verschrieben. Dies sieht die Geschäftsführerin der Stiftung durchaus in Gefahr. Als Beispiel hierfür nennt die ausgebildete Juristin die geplante Justizreform. Aber sie macht auch Defizite unter den Russischsprachigen aus, zum Beispiel die zum Teil mangelnde Empathie für das Leid der Ukrainer.
Der größte Teil fühlt keinerlei Verantwortung gegenüber der Ukraine. Auch wenn sie Russland verlassen haben, sich Liberale nennen, gegen Putin sind, fühlen sie sich den Ukrainern immer noch überlegen. Aber als die Invasion begonnen hat, waren sie dann meist doch für die Ukraine, 80%. Sie haben an Wohltätigkeitsveranstaltungen teilgenommen und an Protesten vor der russischen Botschaft, zusammen mit Ukrainern.
Über 1 Million russischsprachige Jüdinnen und Juden sind in 2 Einwanderungswellen nach Israel gekommen. Die erste große Gruppe Anfang der 1990er Jahre, als die UdSSR zerfiel. Von ihnen denken viele noch sowjetisch. Für Anna Scharowa von der Organisation Israelische Freunde der Ukraine ist angesichts der Putin-Faszination so mancher Russen eines entscheidend: erklären, dass es zwischen dem Ukraine- und dem Gazakrieg einen wichtigen Zusammenhang gibt.
Natürlich hat sich der Fokus jetzt, da unser Haus selbst in Flammen steht, voll und ganz auf den Gazakrieg gerichtet und auf die Hilfe für unsere Armee. Aber wir erklären, dass die beiden Kriege miteinander zu tun haben. Es gibt diese Achse Russland-Iran. Russland will die Ukraine vernichten, der Iran Israel. Und dabei helfen sie einander, wo sie können. Irans Drohnen schicken sie zu uns nach Israel und in die Ukraine. Und russische Propaganda zielt auf die Ukraine wie auf Israel.
Seif Ranin ist noch länger als Anna Scharowa in Israel. Der Politikwissenschaftler lehrt an der Bar-Ilan-Universität in Ramat Gan bei Tel Aviv. Er gehörte zu den ersten jüdischen Auswanderern aus der Sowjetunion, kennt die Mentalität der Russischsprachigen über Generationen hinweg.
In den 1990er Jahren konnte man die sowjetische oder postsowjetische jüdische Identität beobachten, die sich auch eine Zeit lang hielt. Aber seit Anfang der 2000er Jahre und jetzt erst recht ist davon wenig übrig. Jetzt sind es Juden aus Russland oder der Ukraine. Die jüdische Identität zählt mehr als das Land, aus dem die Menschen kommen.
Auch der Politikwissenschaftler beobachtet, dass die Kreml-Propaganda verfängt. Aber er sieht noch andere Gründe, weshalb Israel in der Welt so schlecht dasteht wie nie zuvor.
Israel hat alle seine Kriege gewonnen, bis auf einen, den Informationskrieg. Man muss sagen, dass sich die israelischen Regierungen einfach zu wenig darum gekümmert haben. Vielleicht ist das ein Erbe des Ex-Staatspräsidenten Shimon Peres. Der hat gesagt, Taten sind wichtiger als Worte.
Den Krieg gegen die Hamas samt der immensen Opferzahlen zu erklären, wäre ein Gebot der Stunde. Sef Hanin konstatiert, dass die Weltöffentlichkeit Israel nach dem 7. Oktober 2023 durchaus einen Kredit gewährt habe. Allerdings sei der schnell verspielt worden.
Viele Israelis denken, dass die Carte Blanche, der Freifahrtschein, dieses Mal viel länger galt. Statt wie sonst 2 Wochen waren es dieses Mal rund 3 Monate, in denen die Israelis die Sympathien auf ihrer Seite hatten. Aber Netanyahu nutzte das nicht. Stattdessen gibt es Verstimmungen zwischen Jerusalem und Washington, weil Netanyahu nicht erklärt, was nach dem Krieg kommen soll. Die Rückeroberung Gazas oder seine Übergabe an die palästinensische Autonomiebehörde?
Der russischstämmige Politanalyst hat noch eine andere Vermutung, dass es Benjamin Netanyahu absichtlich auf einen Konflikt mit Washington ankommen lassen könnte, als reines Ablenkungsmanöver.
Weil man ihn für die Tragödie des 7. Oktober verantwortlich macht. Er will vielleicht mit einer noch größeren Katastrophe, nämlich einem Konflikt mit Amerika, die kleinere, die vom 7. Oktober verstecken.
Vielleicht formuliere Netanyahu deshalb kein klares Kriegsziel. Für die politischen Beobachter, wie auch für sehr viele jüdische Israelis, ist es eine bittere Erfahrung, dass sie, die am 7. Oktober von Hamas-Terroristen brutal attackiert wurden, sich jetzt für die Vorgehensweise der israelischen Armee im Gazakrieg rechtfertigen sollen, weil die viele Opfer fordere. Man könne die Zahlen nicht mathematisch betrachten, findet Michael Pelivert. Internationale Medien und Institutionen würden die Angaben der Hamas ungeprüft übernehmen, obwohl die nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterscheide. Letztere würden zudem als Schutzschilder missbraucht. Rund 20 Mal hat sich der Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen seit Oktober 2023 mit dem Gazakrieg befasst. Pelivert sagt, Russland als Vetomacht verhalte sich wie die frühere Sowjetunion. Damals wie heute werde Israel nur als US-amerikanischer Bundesstaat in Nahost betrachtet. Für ihn geht von möglichen Waffenlieferungen an die Feinde Israels die größte Gefahr aus. Schon jetzt würden Rüstungsgüter aus iranischer und nordkoreanischer Produktion für Angriffe eingesetzt, sowohl gegen die Ukraine als auch gegen Israel. Der Vorrat ist wegen der internationalen Kooperation offenbar unerschöpflich.
Auf der Achse Russland, Iran und Nordkorea gibt es einen riesigen Technikaustausch. Russland hat Millionen von Granaten von Nordkorea gekauft und vom Iran Drohnen. Russland bezahlt mit Know-how, zum Beispiel Nukleartechnologie. In Israel glauben viele, dass der Iran bereits über Atomwaffen verfügt, womöglich mit Russlands Hilfe. Außerdem sollen einige der primitiven Hamas-Raketen aus Nordkorea stammen. Über Dutzende noch funktionierender Tunnel zwischen Gaza und Ägypten ist es immer noch möglich, dass an die Hamas Waffen iranischer, nordkoreanischer oder russischer Produktion geliefert werden.
Dass Russland Israel feindlich gesinnt ist, wurde spätestens beim Besuch von Hamas-Vertretern in Moskau deutlich. Rund 2 Wochen nach der konzertierten Terrorattacke vom 7. Oktober. Ab diesem Moment schaute Israels Regierung anders auf Putin, bemerkte Olga Dolbert von der Nawad-Stiftung, die selbst als Diplomatin in mehreren Hauptstädten tätig war.
Russland hat nach dem 7. Oktober eine offene Pro-Hamas-Position eingenommen, indem es Israel immer wieder für seine Taten in Gaza verurteilt hat, die Hamas jedoch für den 7. Oktober nie. Das hat etwas in den Köpfen der israelischen Politiker verändert.
Russland sei an einer Befriedung des Nahen Ostens nicht interessiert. Vielmehr nehme es durch die Feinde Israels Einfluss, konstatiert der aus Georgien stammende Politologe Michael Pelivert.
Russland ist beherrscht von seinem Anti-Amerikanismus und seiner feindlichen Einstellung gegenüber dem Westen. Direkten Einfluss kann es auf Israel nicht mehr nehmen, weil es nicht mehr als Freund, sondern als Feind gesehen wird. Für Russland ist das natürlich gut, weil so die Aufmerksamkeit von seinem Krieg gegen die Ukraine abgelenkt wird. Je mehr militärische und finanzielle Unterstützung Israel braucht, desto weniger kann der Westen der Ukraine helfen. Der Gaza-Krieg zieht Ressourcen und Aufmerksamkeit von der Ukraine ab.
Einig sind sich Aktivisten wie Experten, dass Israel viele Fehler gemacht hat und macht. Der vielleicht verhängnisvollste ist, dass der Gaza-Einsatz ohne eine positive Agenda begann. Die Regierung hätte die Palästinenser davon überzeugen müssen, dass die Befreiung des Gazastreifens von der Hamas künftig ein Leben ohne deren Diktatur bedeutet. Um dem Teufelskreis von Rache und Zerstörung zu entfliehen, schlägt Michail Pelivert der russischsprachigen Community vor, Verantwortung zu übernehmen, sich deutlicher einzubringen.
In dieser polarisierten Gesellschaft könnten wir russischsprachigen Vermittler sein zwischen der Ultrarechten und der Ultralinken, zwischen Konservativen und Liberalen. Russischsprachige Juden verstehen, dass Tradition wichtig ist, aber auch, dass es nicht nur um eine Religion geht, sondern auch um eine Nationalität, eine politische Nation. Die Russischsprachigen können diese Brücke bauen.
Der 20 Jahre ältere Kollege Seif Hanin befürchtet dagegen, dass angesichts der stark wachsenden Gruppe der Ultraorthodoxen der Einfluss der Russischsprachigen eher sinkt. Angesichts der sich unversöhnlich gegenüberstehenden Kräfte prophezeit er allerdings auch:
Dieser Krieg wird wohl dazu führen, dass die israelische Gesellschaft nicht mehr in der Lage ist, sich zu einigen.
Olga Dolburt von der Nawaz-Stiftung beunruhigt, dass sich das Parteienspektrum längst nicht mehr nur aus demokratischen Kräften zusammensetzt und die Angst der Israelis in diesem Krieg antidemokratische Maßnahmen der Regierung erleichtert.
Wir haben das liberale Lager mit Rechten und Linken und das antiliberale Lager mit den Populisten von Likud und den Theokraten der Ultraorthodoxen. Die tun so, als seien sie ein legitimer Bestandteil der Demokratie, aber sie erkennen Werte wie Menschenrechte und Freiheit nicht an. Jetzt zu Kriegszeiten ist es viel einfacher, die Meinungsfreiheit zu begrenzen, der arabischen Minderheit zum Beispiel das Stimmrecht zu verwehren, weil man findet, dass sie ihre Legitimität verloren hat. Für viele Menschen wird etwas immer normaler, was sonst nicht normal war. Und ich befürchte, dass sich Israel in Richtung Diktatur entwickelt und den Punkt zur Umkehr verpasst.
Seit dem Gaza-Krieg fragen sich viele Israelis, ob sie bleiben oder lieber gehen sollen. Miriam Grant-Parfenov hält ihre Flucht aus Moskau immer noch für richtig. Denn dort habe sie schon die Angst gepackt, wenn sie Polizisten nur von Weitem sah.
Hier hat man vielleicht nicht das Gefühl von Sicherheit. Dafür fühlt man sich aber nicht so schutzlos wie in Russland, wo Gesetze nichts gelten. Außerdem ist der Krieg dort auch im Inneren angekommen, zum Beispiel in Belgorod und anderen Grenzregionen. In Israel herrscht zwar keine Sicherheit, aber es gibt nicht diese Schutzlosigkeit. Und das ist mir wichtiger.
In 2 Jahren muss Michail Peliverts Sohn zum Wehrdienst und auch Anna Scharowas Kinder können ihre Jahre bis dahin an einer Hand abzählen. In einer Armee unter dieser Regierung werde sie ihren Sohn und ihre Tochter nicht schicken, sagt Anna Scharowa bestimmt.
Das war der Hintergrund. Im Schatten von Gaza, Israel und der Ukraine-Krieg. Von Sabine Adler. Redaktion Florian Brückner.